Ciao. Tja, wenn so der Auszug ist, ich bin immer wieder froh, wenn noch ein paar hier bleiben. Mir ist es wichtig, dass ich als Christ erkennbar bin. Ich möchte da, wo ich lebe, als Christ erkennbar sein. Ich möchte da, wo es nötig ist, mich als Christ einmischen. Und ich möchte da, wo es möglich ist, Jesus bezeugen. Gesagt, getan. Oder vielleicht auch nicht. Alles gar nicht so schwer, muss ich gestehen, wenn ich als Inspektor des Hessischen Gemeinschaftsverbandes in unseren Gemeinden unterwegs bin. So wie hier heute, da erwarten Sie von mir nichts anderes. Und wenn ich das zweimal gemacht habe, hier zu sein in einem Gottesdienst, ohne über Jesus, ohne über Gott gesprochen zu haben, ich bin sicher, das war das letzte Mal, dass ich hier war. Aber an meinem Wohnort in Kirchheim-Schönbach, da ist das anders. Ich arbeite dort ehrenamtlich im Bürger- und Verschönerungsverein mit. Da wird nicht über Jesus gesprochen. Und wenn wir uns da treffen, da erwartet kein Mensch eine Predigt von mir. Und bei den Themen, die wir besprechen, gibt es so gut wie keine geistlichen Anknüpfungspunkte. Dennoch als Christ erkennbar sein? Wie kann man mit Menschen über Jesus sprechen? Mich bewegt dieses Thema sehr. Jetzt nicht nur für mich selbst auch, aber nicht nur. Es bewegt mich auch für unsere Gemeinden. Wir stecken jetzt schon so lange in der Corona-Zeit und wenn man Karl Lauterbach glauben kann, dann hört das auch ewig nicht auf, keine Ahnung. Dabei sehen wir uns ja so danach, dass es irgendwie wieder ist wie vor Corona, Gottesdienste, Gemeindekaffee, Hauskreis, Jugendkreis, Gemeindefeste. Und wir denken da auch viel drüber nach, wie kann das wieder sein? Aber ganz wenig, entdecke ich in unseren Gemeinden, wird darüber nachgedacht und wird darüber gesprochen, wie wir jetzt in dieser Zeit und in dieser konkreten Situation mit Menschen über Jesus ins Gespräch kommen. Aber letztlich geht es doch genau darum. Wie gesagt, das bewegt mich. Und anhand eines Textes aus dem Kolosserbrief möchte ich mit euch, mit Ihnen heute Morgen darüber nachdenken. Bevor ich aber den Text lese, Michael hat ja dummerweise schon ein bisschen was vorweggenommen. Nein, nicht dummerweise, ist schon okay. Aber bevor ich den Text lese, möchte ich noch einmal so auf die Missionsstrategie des Paulus ganz kurz zu sprechen kommen. Auf seine Missionsstrategie. Wenn Paulus erstmals in einen Landstrich kam, konzentrierte er sich immer auf das Zentrum, auf die Bezirkshauptstadt. Dort knüpfte er Kontakte, meist in der örtlichen Synagoge, die ihm als Juden ja offen stand, teilweise aber auch an unkonventionellen Orten, wie zum Beispiel in Philippi, als er da in einer vermuteten Gebetsstätte am Fluss eine Gruppe Frauen traf, weil es scheinbar in Philippi keine Synagoge gab. Aber dort in dieser Stadt, in dieser Bezirkshauptstadt, da gründet Paulus eine Gemeinde. Wenn diese Gemeinde dann so gefestigt ist, dass sie ohne ihn auskommt und das dauert so zwischen 4 Wochen und 3 Jahren, je nachdem bei den unterschiedlichen Gemeinden, wenn die Gemeinde also so gefestigt ist, dass sie ohne ihn auskommt, dann zieht Paulus weiter und der ganze Landstrich gilt für ihn als missioniert, als erreicht. Also man bedenke, es gibt nur in der Hauptstadt eine kleine Gemeinde. Keines der umliegenden Dörfer hat jemals von Jesus gehört. Und trotzdem zieht Paulus weiter und kann für sich diese Region abhaken. Ist erreicht. Warum? Weil jetzt die Gemeinde dran ist. Weil jetzt die einheimischen Christen dran sind. Es ist ihr Job, ihr Umfeld zu missionieren, Tochtergemeinden auf den Dörfern und kleinen Städten drumherum zu gründen, ihre Heimatregion mit der frohen Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Das zeigt zunächst einmal, Mission ist keine Aufgabe für Spezialisten. Paulus ist weg und nun sind die ganz normalen Christen dran. Natürlich gibt es in diesem Bereich Menschen, die besonders begabt sind. Natürlich gibt es Menschen, denen Gott das ganz besonders auf Herz gelegt hat, sich dieser Aufgabe zu widmen. Aber bei Paulus ist ganz klar, jeder Christ, jeder hat die Aufgabe bekommen, Jesus bekannt zu machen. Und wie das gehen kann, das lesen wir in Auszügen in dem heutigen Predigttext. Und darum habe ich mich für diesen Text aus dem Kolosserbrief entschieden. Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt es: Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Soweit dieser kurze, aber total spannende Text. Wie spricht man mit Menschen über Jesus? Schauen wir uns einmal das Konzept, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, das Konzept des Paulus etwas genauer an. Und das erste, die wichtigste Sache, die ihm zu diesem Thema einfällt, klingt in unserer Zeit und in unseren Kreisen, sage ich mal, wie eine abgedroschene Formel. Wenn ihr Menschen für Jesus erreichen wollt, sagt Paulus, müsst ihr beten. Müsst ihr beten. Ich denke, wir können beten. Wir haben Gebetskreise in den Gemeinden. Und es gibt in der Regel in unserer Gemeinde keine Veranstaltung, die nicht mindestens ein Gebet auskommt. Unsere Worte sind richtig und sie sind fromm. Wir haben auch einige Ausdauer, was das betrifft, und viele von uns beten auch zu Hause regelmäßig. Aber was mich da bewegt ist, glauben wir wirklich, dass unser Gebet etwas bewirkt, dass es eine Auswirkung hat, dass es mehr ist als eine fromme Übung, die einfach dazugehört, die wir gelernt haben, dass es entscheidend dazu beiträgt, Menschen mit oder für Jesus zu erreichen? Ich weiß, dass Gebet wichtig ist, aber trotzdem ist mir seine wirkliche Bedeutung oft nicht bewusst. Und zu oft reden wir zuerst bei der Frage, wie wir als Gemeinde Menschen erreichen können, über attraktive Veranstaltungen, schöne Räume, liebevolle Menschen, persönliche Beziehungen, Mut, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist alles richtig und alles wichtig. Aber das Erste, was Paulus zu diesem Thema einfällt, ist Gebet. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch wieder neu bewusst machen müssen. Wenn es darum geht, Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen, muss unser erster Impuls sein, auf die Knie zu gehen. Auf die Knie zu gehen und zu beten. Das Gebet soll und muss alle missionarischen Aktionen und Projekte begleiten und tragen. Nicht, weil es eine fromme Pflichtübung ist, die einfach dazugehört, sondern weil Gebet mächtig ist und weil Gebet wirklich die Welt verändert. Aber Paulus sagt hier nicht nur, dass Gebet wichtig ist, sondern gibt auch Anweisungen, in Anführungsstrichen, wie und mit welcher Haltung und mit welchem Ziel gebetet werden soll. In Vers 2 heißt es, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Und hier finden wir zwei Wesensarten des Gebetes, das die Mission stützen soll. Es soll ausdauernd sein und es soll dankbar sein. Zwei Wesensarten. Ausdauernd beten, das muss ich zugeben, ist jetzt nicht so von mir aus eine meiner Stärken, das ausdauernd beten. Aber als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, das erste Mal liegt schon länger zurück, und da habe ich gesagt, ja, ich will daran üben. Ich will daran üben, ausdauernd zu beten. Und ich übe jetzt jeden Morgen daran. Früher bin ich morgens mit unserem Hund spazieren gegangen. Heute übe ich daran, jeden Morgen einen einstündigen Gebetsspaziergang zu machen. Ich nehme dabei unseren Hund mit. Ja, aber der ist überwiegend mit Rumschnüffeln, Kaninchen erschrecken und sowas beschäftigt, was man als Hund halt so macht am frühen Morgen. Und darum habe ich Gelegenheit, in dieser Zeit mit Gott zu reden. Und ich übe das ganz bewusst und das passiert nicht von selbst. Ich merke dann auch wieder auf meinem Spaziergang, wie plötzlich das Kaninchen wichtiger wird, dass da aufspringt und wegrennt. Nein, aber ich übe daran, mit Gott zu reden. Ich versuche hinzuhören, was ihn bewegt und dann mit ihm darüber zu reden. Und da wir sehr ländlich wohnen, ich begegne an dieser Stunde am Morgen in der Regel auch keinem Menschen, keinem einzigen. Und da habe ich wirklich die Gelegenheit. Und wie gesagt, das ist nicht etwas, was mir entspricht, so von Natur aus, aber ich will daran üben. Daran üben, ausdauernd zu beten. Paulus sagt das ja auch ganz deutlich, bleibt dran, betet, das ist nicht so. Drei Leute treffen sich, einmal gebetet, halbe Stadt bekehrt. Natürlich gibt es Zeiten, an denen wir nicht ans Gebet denken, das ist mir auch klar. Aber mir ist wichtig, wenn wir beten, dann sollte dieses Anliegen, dass Menschen zu Jesus finden, unbedingt auf unserer Liste ganz oben stehen. Dann sollten wir uns bewusst sein, aber auch, dass jedes Gebet, das wir sprechen, uns diesem Ziel, einen Menschen für Jesus zu erreichen, näher bringt. Es ist nicht eine fromme Übung. Jedes Gebet bringt uns dem einen Schritt näher. Und das ist ja das Kennzeichen von Gemeinde und das Kernanliegen von Gemeinde, dass Menschen zu Jesus finden. Wenn wir das als Gemeinde nicht mehr ernsthaft wollen, dann können wir auch den Laden dicht machen, dann brauchen wir Gemeinde nicht mehr. Darum will Paulus uns das nochmal so deutlich vor Augen machen. Das soll eure Sehnsucht sein, das soll euer Ziel sein und das soll eure Gebete bestimmen. Und neben diesem Wie nennt Paulus in Vers 3 auch konkrete Anliegen, die wir im Gebet vor Gott bringen können. Dort heißt es, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Einmal öffnet Paulus uns hier den Blick für die Weite. Bisher habe ich ja immer davon geredet, über uns als Gemeinde, wie wir Menschen erreichen können. Das entspricht dem, wenn die Kolosser so in ihrem Umfeld die Christen im Hinterland erreichen sollen. Aber Paulus fordert sie auf, auch für ihn und seine Mitarbeiter zu beten. Das heißt, den Blick für die weltweite Mission zu öffnen. Auch wir sind aufgefordert, für Missionare zu beten, sie in ihrem Dienst zu tragen, zu wem wir als Gemeinde auch immer Kontakt haben, auch sie zu tragen. Und auch die genaue Bitte des Paulus finde ich toll. Er sagt, betet für offene Türen. Und ich denke, dieses Anliegen gilt für die weltweite Mission und auch für uns hier. Die Bitte, dass Gott offene Türen schenkt. Und mir ist es auch da wichtig, dass wir hier konkret beten und bitten. Nicht ganz nur ganz allgemein für offene Türen, sondern dass Gott Offenheit bewirkt bei den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Dass er es schenkt, dass sich mein Nachbar oder mein Freund, mit dem ich schon so lange unterwegs bin, dass er sich in einen Glaubenskurs einladen lässt. Dass wir dafür beten, dass wir und unsere Mitchristen in der Gemeinde einen Blick für die Bedürfnisse der Menschen um uns herum bekommen und dass wir wissen, wie wir ihnen begegnen sollen und können, ohne ihnen den Glauben überzustülpen, sondern um sie da abholen zu können, wo sie gerade im Leben stehen. Und vieles mehr, das sind offene Türen. Und dafür sollen wir beten, wenn es um Mission, um Evangelisation, um das Erreichen von Menschen geht. Und nach diesen grundlegenden Dingen geht Paulus einen Schritt weiter und versucht Tipps zu geben, wie das Ganze aus menschlicher Sicht gelingen kann. Und dabei geht er auch darauf ein, wie man mit Menschen außerhalb der Gemeinde reden soll. In Vers 5 heißt es, dieser Vers, den Michael auch schon vorgestellt hat, wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Wir müssen unseren Glauben bekennen. Dazu gehören Taten, ein jesusgemäßes Leben. Das ist keine Frage. Aber es gehört eben auch dazu, über Jesus und den Glauben zu reden, wenn es möglich ist. Michael hat euch eben den, vielleicht sogar den meisten von uns, viel bekannteren Luthertext vorgestellt. Verhaltet euch weise gegen die, die draußen sind, und kaufet die Zeit aus. Nicht wahr? Kaufet die Zeit aus. Aber was ist das Zeit? Wir verstehen Zeit als ein lineares Ereignis, das verstreicht. Also jetzt ist es 11.15 Uhr. Ja, in einer halben Stunde ist es 11.45 Uhr. Der Gottesdienst ist immer noch nicht zu Ende. Einige fangen an, sich zu ärgern. Noch eine Stunde später ist es 12.45 Uhr, Mittagessen ist rum und so, ja. Verstehen Sie? Das ist für uns Zeit. Zeit ist ein lineares Ereignis, das verstreicht. Kaufet die Zeit aus, heißt dann für uns, diese Zeit, die verstreicht, dieses lineare Ereignis, müssen wir ausnutzen. So im Sinne von Carpe Diem. Nutze den Tag. In meiner Jugendzeit, im Jugendkreis damals, lang, lang ist's her, da hat das zu interessanten Auswüchsen geführt. Natürlich wollten wir gehorsam sein als Jugendliche. Natürlich wollten wir die Zeit nutzen. Und wie dieser Vers sagt, diese Zeit, diesen Zeitabschnitt, den wir haben, den wollten wir auskaufen. Wir wollten von Jesus erzählen. Das war unsere Motivation und wir sind losgezogen und haben missioniert. Jeden, der uns begegnete und der nicht schnell genug auf die Bäume kam. Völlig egal, ob derjenige wollte oder nicht, völlig egal, in welcher Situation er sich befand, ob er offen war oder nicht, völlig egal. Hauptsache, wir waren gehorsam. Wir hatten die Zeit ausgekauft, wir hatten die Botschaft gesagt. Denn dann waren wir aus dem Schneider und jetzt hatte der Missionierte das Problem. Na? Nicht mehr wir, weil wir es nicht gesagt hätten, sondern jetzt hatte der Missionierte das. Wenn er sich nicht bekehrt hat, gut, ging er verloren, war er selbst schuld. Wir hatten es ihm ja gesagt. Ne? Was für ein Blödsinn, was für ein Irrtum. Ja, auch deshalb habe ich ganz bewusst den Text der Neuen Genfer genommen und nicht den Luthertext, denn sie übersetzt hier etwas besser. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Für unser Reden von Jesus braucht es nicht so einen linearen Zeitabschnitt, Stunde, Woche, Tage, Monate oder so, einen linearen Zeitabschnitt, den wir füllen mit unserem Missionseifer, sondern, und darum steht hier im griechischen Text auch das Wort Kairos, und das ist etwas anderes als Zeit im Sinne von Tempus, wie wir sie verstehen. Darum steht hier auch Kairos. Es braucht nicht einen linearen Zeitabschnitt, dass wir von Jesus reden, sondern es braucht einen bestimmten Zeitpunkt. Und Kairos, das griechische Wort Kairos, meint einen göttlich geschenkten Zeitpunkt. Nicht einen linearen Zeitabschnitt, den wir füllen. Einen Zeitpunkt, der wohl berühmteste Kairos, den wir kennen, ist die Weihnachtsgeschichte, die Geburt Jesu. Wie heißt es da? Genau, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Hier war ein göttlicher Zeitpunkt da. Und ein göttlicher Zeitpunkt bedeutet, hier möchte Gott handeln. Und hier hat er das getan, Weihnachten, als die Zeit erfüllt war. Da sandte Gott seinen Sohn. Nicht die vielen, ja, Sie wissen sicher, dass die Juden schon Jahrhunderte noch länger in einer Messias-Erwartung gelebt haben und gebetet haben und was alles, dass der Messias kommt. Aber er kam nicht. Wann kam er? Er kam, als die Zeit erfüllt war. Als dieser göttliche Zeitpunkt da war, da handelte Gott und sandte seinen Sohn. Und das ist auch hier gemeint, wenn es darum geht, nicht kaufet die Zeit aus, sondern nutzt die Gelegenheit. Wenn der göttliche Zeitpunkt da ist, dann redet von Jesus. Weil, wenn es ein göttlicher Zeitpunkt ist, denn dann will Gott handeln. Und wenn Gott nicht handelt, dann können wir reden, so viel wir wollen. Wir brauchen diesen göttlichen Zeitpunkt, weil Gott sagt, jetzt will ich handeln. Und das ist hier gemeint, wenn der Kairos Gottes da ist, wenn ihr das merkt, wenn ihr das spürt oder wenn ihr das irgendwie anderweitig mitkriegt, dann will Gott handeln und dann redet genau von eurem Glauben. Ich komme aus einer Familie, also meine Ursprungsfamilie, Eltern und Geschwister so. Wie soll man das sagen? Also die sind jetzt nicht ungläubig, aber gläubig kann man irgendwie auch nicht sagen. In so einer Volksfrömmigkeit aufgewachsen, ohne jetzt eine Beziehung zu Gott oder so zu haben. Und ich weiß nicht, wer von euch das so kennt. In seiner Ursprungsfamilie von Jesus zu reden, ich glaube, es gibt keinen schwierigeren Ort. Also für mich, ne, so habe ich das erlebt. Die kennen einen viel zu gut, die wollen gar nicht zuhören. Also das ist, ich finde es unheimlich schwierig. Und habe auch immer gebetet, wenn man sich dann zu Geburtstagen trifft, ne, ob Gott nicht mal Gelegenheiten schenkt und so. Nö. Oder ich habe sie nicht bemerkt. Ne? Das kann auch gut sein. Letztes Jahr um diese Zeit oder ein bisschen früher ist meine Mutter gestorben. Und dann ging es darum, wissen ja dann, was man da alles organisieren muss und so. Wer macht die Beerdigung? Und dann habe ich gesagt, die Beerdigung, ja, die würde ich wohl machen, würde ich wohl übernehmen. Meinen Geschwistern, ich habe 5 davon, sind die Gesichtszüge entgleist. Na? Was willst du? Traust du dir das zu? Das schafft man, das schaffst du doch nie. Wie willst du das schaffen und so? Ich habe gesagt, also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffe. aber ich habe irgendwie ich hatte für mich den Eindruck, dass es richtig ist. Liebesdienst für meine Mutter, vielleicht auch viel mehr für meinen Vater, der sich nicht getraut hat, mich danach zu fragen. Er hat es mir dann nur hinterher gesagt, wie glücklich er gewesen ist, dass ich das gemacht habe. Aber er hätte sich nie getraut, mich zu fragen, weil das in der Regel einfach zu nah ist, die eigene Mutter zu die Trauerfeier und Beerdigung der eigenen Mutter durchzuführen. Aber ich habe so von innen heraus diesen Eindruck gehabt, das ist jetzt dran. Das ist jetzt dran für dich. Und dann habe ich es gemacht. Ich glaube, ich habe eine Woche lang an der Ansprache geschrieben, unheimlich viele Tränen vergossen zwischendurch. Das war gut, weil das konnte ich mir dann in der Ansprache selber sparen, weil das hatte ich alles schon hinter mir. Aber in dieser Beerdigungsansprache konnte ich auf ganz normale und natürliche Art und Weise darüber reden, was ich glaube. Was Leben für mich ist, was Sterben für mich ist, was Todsein für mich ist, was Ewigkeit, ewiges Leben bedeutet. Und ich habe dann auch ganz kurz wirklich erklärt, wie ich mir das so vorstelle. Und zum Glück habe ich das viele Jahre lang meinen Konfirmanden erklärt, so dass mir dann auch was eingefallen ist, was auch sie verstanden haben. Ich weiß nicht, ob ich das hier auch schon mal erklärt habe, sonst müsste mich mal zum Ewigkeitssonntag einladen. Oder vielleicht ganz kurz. Also, Sie kennen alle ein Hallenbad und das noch ein Außenbecken hat draußen, ne? Ja, und man kommt in dieses Außenbecken, sage ich jetzt mal, nur indem man unter so einer Mauer durchtaucht. Und dann habe ich ihnen erklärt und gesagt, pass auf, unser Leben findet im Innenbecken in diesem Hallenbad statt. Da leben wir und das ist unsere Familie und alles, mit zu denen wir ein Verhältnis haben, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, was weiß ich, ne? Und irgendwann kommt einmal der Tag, da musst du sterben. Und in diesem Bild gesprochen ist das, da musst du unter der Mauer durchtauchen. Raus aus diesem Innenbecken. Und alle Beziehungen, die du hast, wenn du da durchtauchen musst, alle Beziehungen, die du hast in diesem Innenbecken, die bleiben da. Keiner kommt mit. Keiner kommt mit. Ebert Jüngel, ein großer Theologe, nennt darum auch den Tod die totale Verhältnislosigkeit. Weil es kein Verhältnis mehr gibt zu allem, was jetzt das Leben ausmacht. Meine Freunde, meine Frau, die ich so sehr liebe, meine Kinder, mit denen, in die ich viel investiert habe und weiß auch alles. Vorbei. In dem Moment, wo ich tauche, kein Verhältnis mehr zu all dem im Innenbecken. Und dann, okay, also ich habe da ein bisschen mehr erzählt und so, aber wichtig war mir dann einfach zu sagen, es gibt ein Verhältnis, das nicht im Innenbecken zurückbleibt. Und das ist das Verhältnis zu Jesus Christus. Und das liegt daran, dass Jesus Christus gestorben ist, also selber da durchgetaucht und wieder auferstanden ist. Und darum hat er die Möglichkeit, dich beim Sterben zu begleiten. Und er bleibt nicht zurück. Das Verhältnis zu ihm hat im Sterben Bestand. Und dann tauchst du unter dieser Mauer durch und tauchst im Außenbecken wieder auf und da steht Jesus und sagt, wow, wie schön, dass du da bist. Hier gehörst du wirklich hin. Endlich bist du da. Jetzt bist du zu Hause. Und das konnte ich zu dieser Gelegenheit einfach meinen Geschwistern, es war eine Corona-Beerdigung, das heißt außer Geschwistern, Nichten und Neffen war gar keiner da, und mein Vater natürlich. Aber ich konnte darüber sprechen, was ich glaube, was ich seit 30 Jahren so nicht konnte, weil hier Gott eine Gelegenheit geschenkt hat. Jetzt haben sich meine Geschwister nicht sofort bekehrt. Ich weiß auch nicht, was daraus wird. Aber ich habe das als eine göttliche Gelegenheit ergriffen und gesagt, ja, Herr, wenn du diesen Zeitpunkt schenkst, dann muss ich ihn wahrnehmen. Und da habe ich den ganz starken Eindruck gehabt, ein halbes Jahr später ist mein Vater gestorben. Die Beerdigung habe ich nicht gemacht. Die habe ich nicht übernommen, nicht weil mir das irgendwie näher war, aber ich spürte, das ist nicht dran. Ja, also jetzt verstehen Sie, was ich meine, wenn ich von einem Kairos spreche, ja, von diesem göttlichen Zeitpunkt, ein Zeitpunkt, den Gott schenkt. Und vielleicht wird jetzt auch noch mal deutlicher, warum Paulus an den Anfang das Gebet stellt. Ne? Darum geht es auch nicht darum, Hauptsache wir haben allgemein irgendwie gebetet und dann denkt an alle Missionare auf der Welt, damit wir bloß keinen vergessen, sondern es geht hier um göttliche Zeitpunkte. Und darum ist das Gebet so wichtig, dass wir konkret beten für Menschen, für Gelegenheiten. Denn dann sind auch wir bereit, einen göttlichen Zeitpunkt zu entdecken und von ihm und über ihn zu reden. Natürlich kommt manchmal so ein Kairos Gottes auch blitzartig, völlig unvorbereitet, in der Regel aber nicht. Das ist mir unheimlich wichtig, dieser Kairos Gottes. Und ich glaube auch, dass man sich zusätzlich zum Gebet auf einen göttlichen Zeitpunkt vorbereiten kann. Das glaube ich auch. Der erste Schritt ist, dass jeder in unserer Umgebung wissen sollte, dass wir Jesus nachfolgen. Jeder soll wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Egal, ob das jetzt der Lehrer in der Schule ist, der Professor, ob das mein Chef in der Firma ist, Freunde, Arbeitskollegen, Familie, einfach alle. Klarheit an dieser Stelle hilft und schafft Gelegenheiten. Ich habe vorhin gesagt, dass ich da im Bürger- und Verschönerungsverein Kirchheim-Schönbach mitarbeite. Ne? Ich bin da zweiter Vorsitzender in diesem Verein. Also darf man sich jetzt nicht zu groß vorstellen, Schönbach hat alles in allem 150 Haushalte. Ne? Ist also jetzt nicht riesengroß. Aber ist ein sehr guter, sehr rühriger Verein. Und wir haben eine Vorsitzende und diese Frau ist total anders als ich. Und das bezieht sich auch auf Glauben und auf viele andere Werte auch. Und als ich 2020 diese schlimme Bandscheiben-OP hatte und nur noch am Rollator durch die Gegend gehen konnte, da hat sie mir eine ganz liebe und anteilnehmende E-Mail geschrieben. Und der letzte Satz in dieser E-Mail lautete: Ich kann nicht so glauben wie du, aber ich hoffe, dass es dir Kraft gibt. Und da konnte ich ihr antworten, konnte mich bedanken für diese lieben, für die einfühlsamen Worte und konnte ganz kurz und so schreiben, warum es mir Kraft gibt. Aber wenn das für Sie, also wenn das nicht klar gewesen wäre in diesem Bürger- und Verschönerungsverein, dass ich Christ bin und dass mir das wichtig ist und dass mir Glaube wichtig ist und, dann hätte dieser Satz da nie drunter gestanden. Darum finde ich das so wichtig, dass jeder in unserem Umfeld Bescheid wissen sollte, dass wir Christen sind, Kind Gottes, dass wir zu Jesus gehören und dass uns das viel für unser Leben bedeutet. Und wenn das so ist, jetzt muss ich doch mal gucken, dass meine Prophezeiung nicht eintritt. Aber haben Sie noch ein bisschen Mut? Noch 10? Ja, okay. Gut, ich spreche ein bisschen schneller. Also wenn das ist, wenn die Menschen wissen, dass wir Christen sind, dass ich Christ bin, dann gehören noch zwei Dinge dazu, Aufmerksamkeit und Mut. Ich muss darauf achten, ob sich eine Gelegenheit ergibt, meinen Glauben zu bekennen. Man kann das ganz schnell verschlafen und ich könnte von mehr Gelegenheiten erzählen, wo ich es verschlafen habe, als wo ich es wahrgenommen habe. Aber woran erkenne ich eine günstige Gelegenheit? Das ist mir eigentlich noch sehr wichtig. Ich glaube, eine günstige Gelegenheit erkenne ich daran, wenn ich auf irgendeine Art und Weise Gott groß machen kann. Wenn ich Gott groß machen kann, wunderbar von ihm reden kann, von dem Guten und Schönen, was er für mich ist. Ich erlebe manchmal mutige Christen. Die sind mutig, sind vielleicht auch nur mutig, aber sie sind mutig. Die reden nicht viel von Gott oder von ihrem Glauben, bis zu der Gelegenheit, wenn irgendein Thema auf den Tisch kommt, wo es um irgendetwas geht, was Gott nicht gut findet. Ob das jetzt esoterische Praktiken sind, ob das Homosexualität ist oder was auch immer. Wenn das auf den Tisch kommt, dann machen sie auf einmal den Mund auf und sagen, dass sie dagegen sind und dass Gott dagegen ist und wogegen Gott sonst noch alles ist. Das ist mutig. Aber ich muss gestehen, ich halte das für keine gute Gelegenheit. Weil dann Gott sehr einseitig als Polizist, als Spielverderber, als Neinsager hingestellt wird. Selbst wenn die Dinge sachlich richtig sind, also dass sie Gott nicht gefallen. Ich habe mir das mal so vorgestellt. Michael nimmt mich mit zu seinem guten Freund. Und wir klingeln an der Haustür und dann sagt Michael, ah ja, das hier, das ist Harald, ist ein guter Freund von mir, ist ein toller Kerl. Ich möchte einfach, dass du ihn mal kennenlernst. Sagt er, sein Freund dann, ja, warum nicht? Ah, sagt Michael dann, aber es gibt jetzt nur ein Problem. Da sind so drei Dinge. Erstens, der Harald mag die Farbe Orange nicht. Zweitens, er kann Schweinefleisch nicht ausstehen und Schokolade ist ihm ein Graus. Also das stimmt alles drei nicht. Ne? Ist jetzt nur ein Beispiel. Also ich würde dir jetzt empfehlen, bevor wir reinkommen, geh noch einmal schnell durch deine Wohnung, reiß alle orangen Vorhänge runter, versteck die Kissen, geh durch deinen Kühlschrank und die Kühltruhe, sortier alles aus, was Schweinefleisch ist und ab in die grüne Tonne damit und verbanne alle Schokolade schleunigst aus deinem Haus. Und wenn du damit durch bist, dann kommen wir rein und dann wirst du sehen, was für ein toller Kerl dieser Harald ist. So gehen wir manchmal mit Gott um. Und so stellen wir manchmal Gott vor. Würde Michaels Freund sich noch freuen, dass ich reinkomme? Also wenn er nicht gleich die Tür zugeschlagen hätte, ne, würde er sagen, was ist das für ein komischer Typ? Ob ich den wirklich kennenlernen will? Was ist eine günstige Gelegenheit, hinter der sich vielleicht ein Kairos Gottes versteckt? Wenn ich Gott groß machen kann, wenn wir positive Attribute Gottes gegen die Hartherzigkeit um uns herum setzen können, wenn es zum Beispiel um den gnadenlosen Druck im Arbeitsleben geht, können wir darüber sprechen, wie die Barmherzigkeit ein schönes Gegenbeispiel ist? Die Gelegenheit muss einfach auch passen. Wenn ich gefragt werde, wie ich mit dem immensen Druck in der Firma klarkomme, kann ich dann darüber reden, dass ich einen Gott habe, bei dem Leistung nicht zählt, bei dem ich geliebt werde, bei dem ich angenommen bin, so wie ich bin, völlig unabhängig von meiner Leistung. Klar ist Arbeit stressig, aber kann ich von Geborgenheit erzählen, die ich bei Gott erlebe? Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. In persönlichen Gesprächen über den Glauben habe ich nie, also in wirklichen Gesprächen über den Glauben, habe ich noch nicht erlebt, dass es um Wahrheiten geht, um dogmatische Wahrheiten. Man kann eine Bekehrung so gut wie nicht herbeidiskutieren, indem man über diese Fragen diskutiert. Ich merke immer wieder, dass Menschen total dankbar sind, wenn sie in schwierigen Situationen sind, wenn ich ihnen anbiete, für sie zu beten, wenn ich frage, darf ich für dich beten? Oder wenn ich darüber sprechen kann, wie ich mal vielleicht eine ähnliche Situation erlebt habe, sowas Schweres, und wie ich Gott darin erlebt habe, wie mir das geholfen hat, wie ich das mit Gott erlebt und durchlebt habe. Und hier wird theoretischer Glaube praktisch an diesen Stellen. Ich rede nicht von irgendwelchen Wahrheiten, auch nicht von Richtigkeiten, sondern ich erzähle, wie ich den lebendigen Gott erfahren habe, wie das in meinem Leben so abläuft. Und ich zeige zum Beispiel mit dem Angebot eines Gebets, wie gelebter Glaube aussehen kann, was es bedeutet, Gott zu vertrauen, was es bedeutet, ihm Dinge zuzutrauen. Ich weiß, dass das Mut kostet, ich weiß, dass das nicht leicht ist. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, als ja, als würde ich das immer hinbekommen. Ich lasse so viele gute Gelegenheiten aus. Und dann ärgere ich mich. Und dann nehme ich mir wieder vor, noch aufmerksam zu sein und mehr damit zu rechnen, dass Gott handelt und solche Gelegenheiten schenkt, dass ich sie nicht verstreichen lasse, sondern dass ich positiv und einladend von dem Gott rede. Ja, gut, den Rest kann ich dann jetzt doch nur noch zusammenfassen. Ich habe mich irgendwie, glaube ich, vorne bei den ein bisschen zu lange erzählt, ne? Nachher komme ich, werde ich doch nicht wieder eingeladen, obwohl ich von Gott gesprochen habe, wer weiß. Ja, aber okay. Abschließend einfach noch ein paar Tipps, die der liebe Paulus den Kolosser gibt, wie man denn jetzt mit Menschen um uns herum reden soll. Und in Vers 4 sagt er, er wünscht sich, dass es ihm gelinge, klar und verständlich zu reden. Klar und verständlich von unserem Glauben zu reden, ist nicht einfach. Ist es nicht. Begriffe wie Sünde, Schuld, Vergebung, Buße, Umkehr, die sind einfach nicht einfach. Ich denke, wir haben es da auch mit in der Hand, uns vorzubereiten. Man kann das üben. Das will ich einfach mal so platt sagen. Man kann das üben. Sich vorher einfach mal selber zu überlegen, sich selbst wieder klar darüber zu werden, was diese Kernbegriffe des Glaubens bedeuten. Das kann total hilfreich sein. Können Sie mit ganz normalen Worten, die auch andere Menschen heute sprechen, erklären, was Sünde ist? Können Sie erklären, warum ein Mensch Vergebung braucht, um gerettet zu werden? Warum Jesus sterben musste? Die große Herausforderung ist das, ohne fromme Floskeln zu tun. Wir hier, wir sind wie jede Kultur sehr gut darin, uns hinter frommen Sprüchen zu verstecken. Wir wissen auch, was gemeint ist. Aber niemand außerhalb unserer Kreise versteht, warum uns das Blut Jesu von unseren Sünden reingewaschen hat. Erstens sind Sünden keine Flecken. Und wenn man ein Hemd mit Blut wäscht, ist es auch nicht sauber hinterher. Ich möchte euch wirklich ermutigen, mal auch ein bisschen daran zu arbeiten, euch selbst unseren Glauben zu erklären. Vielleicht auch mal aufzuschreiben und diese Kernbegriffe zu klären, die ich eben genannt habe. Sünde, Schuld, Vergebung, Erlösung. Was heißt das? Warum musste Jesus sterben? Was bedeutet das, eine Beziehung zu Gott zu haben, eine Beziehung zu Jesus Christus? Was bedeutet das? Diese Dinge scheinen so klar zu sein für uns. Aber wenn Sie jemandem das erklären müssen, der keine Ahnung hat, dann wird es kompliziert. Nochmal zurück zum Text. In Vers 6 heißt es dann auch, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Zwei klare und deutliche Kriterien. Freundlich und mit Weisheit gewürzt. Freundlich, das entspricht dem, was ich eben schon gesagt habe. Wenn ich über Gott rede, dann möchte ich über einen guten Gott reden. Über einen liebenden Vater, über einen fantastischen Freund. Und dazu passt es nur, wenn ich auch freundlich bin. Von meinem Wesen freundlich bin. Es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass Christen hinter dem Rücken schlecht über andere reden. Das kann nicht sein. Das passt nicht zu Jesus. Es kann nicht sein, dass sich Christen an einem Shitstorm auf Facebook oder anderswo beteiligen. Das kann einfach nicht sein. Das passt nicht zu Jesus. Es kann nicht sein, dass Christen anderen Menschen möglichst auch noch anonym herabsetzende, beleidigende und respektlose Nachrichten schicken, wie in einer unserer HGV-Gemeinden gegenüber der Gemeindeleitung geschehen. Da packt man sich an den Kopf und sagt, hallo, das kann doch nicht sein. Das passt nicht zu Jesus. Das kann nicht sein. Es widerspricht Jesus zutiefst. Es geht nicht darum, sich vorzunehmen, in einem missionarischen Gespräch freundlich zu sein, sondern es geht darum, das zum Wesen zu machen. zu unserem Wesen. Und dann noch der letzte Satz, Weisheit. Mit Weisheit gewürzt, so hieß das, glaube ich. Und weise zu sein heißt nicht, das will ich einfach auch nochmal sagen, auf alles eine Antwort zu haben. Es ist nicht richtig, wenn wir die großen Gottesverteidiger werden und die großen Gotteserklärer, die alles wissen, was Gott wie meint und einschätzt und jetzt sofort auch, dann hört man wieder, aha, Affenpocken, in welchem Umfeld verbreiten sie sich, wusste ich doch, das ist ein Gericht Gottes und all solche Dinge. Weise zu sein heißt auch, zugeben zu können, dass ich manches nicht verstehe, dass ich keine Antwort darauf habe, warum dieses und jenes im Alten Testament so ist. Was der Tierschutz dazu sagt, dass Simson da Füchsen die Schwänze zusammengebunden und angezündet hat. Und solche Geschichten. Bei manchen habe ich keine Antwort. Und weise ist es, das auch zuzugeben, dass ich bei Gott an meine Grenzen komme. Was wäre das für ein Gott, wenn ich bei ihm nicht an Grenzen käme? Wir merken, Menschen zu erreichen, wird immer ein Ringen mit Gott bleiben. Ein Hoffen, ein Warten, Warten auf das Wirken des Heiligen Geistes, aber auch ein sich anstrengen und kämpfen um die richtigen Worte, den Mut und das Warten auf die richtige göttliche Situation. Und ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir neu entdecken, wie wichtig Gebet in diesem Zusammenhang ist. Das ganz konkrete Gebet. Und dass wir uns jeder für sich und wir als Gemeinde als Ganzes neu auf dieses Ziel hin ausrichten. Wir sind hier, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist unser Auftrag. Dafür sollen wir kämpfen. Nehmen wir die Herausforderung an und schauen, wo unser Beitrag sein kann. Amen.